im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
Das ist alles bla bla bla, ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Und damit herzlich willkommen zum vorletzten Mal in dieser zweiten Staffel von From Coach to Coach. Die Fußballsaison biegt auf die Zielgerade, oder der Fußball-Crunch-Time-Monat Mai steht vor der Tür und auch euer geliebter Fußballtrainer-Podcast geht in den Endspurt. Ein letzter Gast, zwei letzte Folgen und dann ist nach 20 Episoden in Staffel 2 erstmal Pause. Aber keine Sorge, der Podcast geht weiter, dann etwas modifiziert. Mehr dazu erfahrt ihr in den kommenden Wochen auf meinen Social-Kanälen. Jetzt aber genug dazu. Ich habe ja schließlich einen Gast in der Leitung, bei dem ich 4 Seiten Recherchedokument vor mir liegen habe und ja, gar nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll, ihn mit Fragen zu löchern, weil es so viele spannende Themen gibt. Die Rede ist von Loïc Favet, 32 Jahre, derzeit Co-Trainer bei den Profis des Hamburger SV und zugleich sportlicher Leiter im NLZ im Volkspark. Loïc kennen fleißige Zweitliga-Fans schon länger, denn vor dem HSV ist der gebürtige Hamburger schon für den FC St. Pauli als Co-Trainer aktiv gewesen. Damals zusammen mit Chefcoach Timo Schulz und Co-Trainer Fabian Hürzler, ehe es zum FC Basel weiterging. Und jetzt ist er beim HSV und heute bei From Coach to Coach. Ich freue mich riesig. Bonjour, Loïc.
Bonjour und moin von mir. Bin gespannt, freue mich sehr auf den Austausch hier.
Sehr cool. Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, du bist Profi-Co-Trainer und gleichzeitig sportlicher Leiter im NLZ. Das klingt ja erstmal so, als ob sich das zeittechnisch gar nicht vereinen lässt, aber wie viele Stunden hat denn dein Tag?
Ja, ich zähle gar nicht und ehrlich gesagt sehe ich das als großes Privileg an, im Fußball arbeiten zu dürfen. Ich habe damals angefangen mit einer E-Jugend und auch nicht mit der ersten Mannschaft einer E-Jugend, sondern wirklich kompletten Breitensport. Und da war Fußballtrainer immer ein Hobby nebenbei. Deshalb ja, freue ich mich sehr, dass es sich die letzten Jahre so entwickelt hat. Und mir macht es einfach Spaß, dass die Doppelaufgabe angesprochen. Ich glaube, dass es auch viele Möglichkeiten gibt, diese Rollen super gut zu kombinieren. Und deshalb, versuche ich, das Beste aus jedem Tag rauszuholen.
Das klingt gut. Du hast die Leidenschaft fürs Trainersein angesprochen, die sich entwickelt hat über die Jahre. Ich glaube, du hast nach einer schweren Knieverletzung aufgehört und bist dann beim Eimsbütteler TV als Jugendtrainer eingestiegen. Also ein Weg, den der ein oder andere wahrscheinlich oder die ein oder andere auch kennt und hast dich dann peu à peu durch viele Erfahrungen hochgearbeitet, warst dort ja auch Nachwuchskoordinator, schrägstrich sportlicher Leiter. Beim ETV, da kommen wir später auch nochmal zu. Ich würde gern beim Aktuellen einsteigen. Ich habe ja gesagt, seit Ende November, als Merlin Polzin für Steffen Baumgart übernommen hat beim HSV, bist du ja dann quasi, du warst ja jetzt vorher U21 Cheftrainer auch, dann hochgerückt. Da hat sich ja einiges verändert, auch wenn man die Mannschaft anschaut, unfassbar stabil. Ich habe es mir mal aufgeschrieben, 10 Siege, 5 Unentschieden, lediglich 2 Niederlagen. Und man beobachtet den HSV ja immer ein bisschen und weiß um das ja auch hochemotionale, von so vielen Enttäuschungen geprägte Umfeld mit einer Mannschaft mit super individueller Qualität. Erzähl doch mal, wie war das da bei den Anfängen für dich als Co-Trainer? Wie hast du die Mannschaft erlebt und was hast du als Co-Trainer zuerst gedacht? Okay, wo kann ich da ansetzen?
Erstmal muss ich noch mal kurz auf die Verletzung zurückkommen, weil das ist bei mir leider, kann ich das nicht als Alibi nehmen. Ich bin zum Glück ganz gut durchgekommen, verletzungstechnisch. Ich habe immer wieder so Fußprobleme gehabt, aber ich glaube auch, ohne diese Fußprobleme wäre es schwierig geworden. Ich habe tatsächlich auch beim Eimsbüttler TV gespielt. Wir hatten auch eine gute Mannschaft, haben auch mal überregional gespielt, aber glaube ich, war schon gut, dann sich auf den Trainerbereich zu konzentrieren. Nicht, dass ich mir im Büro da was anhören muss, dass ich es auf die Verletzung schiebe. Und ja, zu deiner anderen Frage. Für mich der Einstieg war eigentlich einfacher, als es vielleicht sonst der Fall ist, wenn man irgendwie bei einer Mannschaft übernimmt, weil ich ja schon letztes Jahr in der Rückrunde unter Steffen mit dabei war als Co-Trainer und dadurch einen Großteil der Mannschaft auch kannte. Wir haben mit der U21, dadurch, dass Steffen sehr, sehr offen auch dafür war, mit dem Nachwuchs, mit der U21 dann zusammenzuarbeiten, schon parallel trainiert, auch immer wieder gemeinsam Trainingseinheiten durchgeführt. Dadurch ja, hat man einfach die Verbindung gehabt. Ich durfte auch bei den Heimspielen immer wieder mit auf der Bank dabei sein. Und ich glaube, das hilft, wenn man einfach schon eine Beziehungsebene zu den Spielern aufgebaut hat, bevor es dann losging. Und ja, also für mich, kommen wir vielleicht ja auch später nochmal zu, war eigentlich sehr klar, dass ich gerne so den eigenen Weg als Cheftrainer dann gehen möchte. Das war auch ein Grund dafür, warum ich mich für die Aufgabe beim HSV dann entschieden habe. Aber es war dann recht schnell klar, als Merdi mich gefragt hat. Wir haben den Fußballlehrer letztes Jahr zusammen gemacht. Wir kennen uns schon ewig und haben schon immer irgendwie auch cool auf Augenhöhe gearbeitet. Und als er das dann angeboten hat, dass wir das so zusammen dann übernehmen, dann war mir auch sofort klar, da will ich helfen, da habe ich Bock drauf. Und ich habe die Mannschaft direkt so wahrgenommen, dass sie sich darauf auch gefreut hat. Natürlich ist es immer enttäuschend, erstmal, wenn ein Trainerwechsel da ist, glaube ich, für jeden Spieler schwierig auch damit umzugehen, weil auch eine gute persönliche Beziehung dann zu Steffen da war, aber eine Mannschaft, die einfach total Bock hat, die super lernbereit ist, die Spaß, Spielfreude ausstrahlt und viel Qualität hat natürlich in der zweiten Liga, eine hohe individuelle Qualität, wo unser Ansatz sofort auch war, die Spieler in ihre Stärken zu bringen, sie stark zu reden und ihnen auch aufzuzeigen, was sie alles bewirken können auf dem Platz.
Ja, das Thema Starkreden, Stärken herausarbeiten habe ich jetzt öfter gelesen, auch in den Artikeln, wo du Interviews gegeben hast. Finde ich einen spannenden Ansatz, höre ich immer öfter, dass vor allem darauf der Fokus liegt. Sagst du, das ist eine Generationenfrage auch, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass gerade bei jüngeren Spielern das unheimlich wichtig ist und sich da vielleicht noch ein bisschen die Herangehensweise im Vergleich zu Älteren, die vielleicht noch mehr diese, jetzt flapsig gesagt, härtere Schule gewohnt sind, verändert haben, dass genau dieses Stärken herausarbeiten, Stärken hervorheben mit das Wichtigste ist?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Perspektiven drauf. Also für Nachwuchs haben wir das Thema X-Faktor, so haben wir das genannt. Also die Bereiche, womit der Spieler einen Unterschied machen kann, Einfluss auf das Spiel nehmen kann, die herauszustellen, die noch ganz klar herauszuarbeiten, ja, auch in der Ausbildung von Spielern. Und ich glaube, wenn man einfach, das sind so meine Erfahrungen aus den letzten Jahren, dass einfach häufig Spieler mit einer besonderen Fähigkeit dann den Sprung Richtung Profibereich schaffen und nicht die, die in allem so, ja, ganz vernünftig, sage ich mal, gute Basics haben, braucht man natürlich, aber, sage ich mal, dann auch klare Ausreißer in einem Bereich haben. Und deshalb war uns wichtig, dass wir dieses Thema halt herausstellen. Auf der anderen Seite glaube ich auch einfach, dass es für jeden, nicht nur im Fußball, man nach seinen Stärken einfach auch sein Leben ein Stück weit ausrichten sollte. Also bei der Berufswahl oder auch bei dem, was man vielleicht drumherum macht. Ich glaube, es ist immer gut, auch aus der Komfortzone zu kommen. Da werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, weil es ist jetzt nicht so ein Kuschelkurs und ja, wir schauen jetzt nur blind auf das, was irgendwie gut ist, sondern es geht dann natürlich im nächsten Schritt auch darum, Dinge einzufordern, Dinge zu challengen und den Spieler eben aus dieser Komfortzone rauszuholen. Aber ich glaube, gerade kurzfristig ist es auch im Profibereich einfach immer gut zu wissen, was macht mich aus als Spieler, in welchen Räumen bin ich stark, in welchen Aktionen bin ich stark und danach erstmal viel auszurichten, weil es kurzfristig einen größeren Erfolg hat und auch langfristig dazu führt, dass der Spieler ein Vertrauen in seine Fähigkeiten aufbaut, auch eine Connection zu seinen Mitspielern, einfach weiß vielleicht auch, wie bringe ich meine Mitspieler dazu, meine Stärken halt zu sehen. Und da glaube ich, dass früher viel mehr drüber gesprochen wurde und mit der aktuellen Generation vielleicht ein paar Blicke mehr am Handy sind, als sich über das Spiel und den eigenen Stärken auszutauschen.
Wenn man auch auf die Aufstellung schaut, in der Hinrunde unter Steffen Baumgart hat der HSV ja oft in der Dreierkette gespielt. Unter euch ist es eigentlich von der Grundformation ja bislang immer ein 4-3-3 gewesen mit punktuellen Änderungen. Aber einfach nur das Beispiel links, ne? Miro Muheim war linker Innenverteidiger in der Dreierkette. Bei euch ist er wieder auf der Linksverteidigerposition zurück und Jean-Luc Dompé als LF links vorne. Heißt als Trainer, wenn ich als ersten Schritt will, dass der Spieler sich seiner Stärken bewusst macht, muss ich im zweiten Schritt sie auch in diese Räume bringen, wo sie am besten performen können, oder?
Ja, 100%. Und das ist für mich einer meiner wichtigsten Punkte, wenn ich eine Mannschaft übernehme, ist eben zu gucken, nicht was habe ich jetzt als Spielidee, weil ich glaube auch in der Trainerausbildung wird darauf sehr viel Wert gelegt, so was ist meine Spielvision. Ja, aber wenn ich den HSV übernehme oder mit Jan Regensburg im Abstiegskampf bin, dann ist es, glaube ich, eine ganz andere Situation, ein anderer Kontext von der Region, vom Club her und natürlich auch einfach ganz unterschiedliche Spieler mit unterschiedlichen Stärken. Und deshalb denke ich immer, dass man natürlich als Trainer eine Basis hat, was einem wichtig ist und Ausprägungen, die stärker herauskommen werden bei jeder Mannschaft, die man hat, aber es sehr stark auch immer danach gehen sollte, welche Spielerqualitäten habe ich, in welchen Räumen sind sie stark, wie du sagst, und unser Ansatz war ganz klar und das ist auch die Erwartungshaltung, die ich im Nachwuchs beispielsweise habe, zu sagen, wie bringen wir die Spieler in ihre besten Räume? Und das kann auch sein bei einem flexiblen Spieler wie Miro Muheim, dass er eben nicht fix auf seiner Linksverteidigerposition steht, sondern auch mal im Zentrum sich dann bewegt oder auch mal eine Ebene höher geht. Und so hat eben bei uns jeder Spieler dann seine Räume und ist dafür zuständig, beziehungsweise das ist auch dann unsere Aufgabe im Laufe der Woche immer wieder, die Connection mit den Mitspielern so zu wählen, dass jeder in seine Stärken halt kommen kann. Und um auf das Beispiel nochmal mit dem Nachwuchs einzugehen, ich habe eben auch, du hast es angesprochen, viele Besuche auch in den NLZs, in verschiedenen in Europa gehabt, und wenn man jetzt zum Beispiel Barcelona nimmt, dann glaube ich, ist sehr klar, dass der Erfolg, der steht ja auch jetzt wieder dafür, dass viele Spieler den Weg Richtung erste Mannschaft schaffen, aber ich glaube eben nicht, dass man das immer 1:1 so kopieren kann, weil es ein sehr besonderes Beispiel ist mit einer sehr klaren Ausbildungsphilosophie, mit einem Club, der alles danach ausrichtet. Dafür ist es eine super Lösung. Ich war dann aber da und in der U17 gab es 2 super Stürmer, aber es konnte nur einer spielen, weil halt 4-3-3 gespielt wird. Und das entspricht jetzt nicht meiner Sicht auf den Fußball oder auf der Ausbildung in unserem Kontext HSV, sondern ich erwarte von den Trainern, dass sie ihre Mannschaft anschauen, dass sie sich mit ihren Spielern beschäftigen und eben schauen, okay, welche Qualitäten habe ich und wie kann der Fußball dann aussehen mit dieser Mannschaft? Und da wird es bei, in unserem Fall jetzt in der U17, vielleicht eine zielstrebigere Version geben, weil die Spieler so aufgestellt sind als in der U19, wo eher ein fußballerischer Ansatz, mehr Zocken, wie wir es nennen, dann mit dabei ist. Aber es wäre eben nicht meine Erwartungshaltung, dass die U17 jetzt genauso spielt wie die U19. Und das wird auch nie passieren, weil die Spieler einfach unterschiedlich sind. Und da sollte man sich als Trainer dann, denke ich, auch nicht zu wichtig nehmen und seinen Stil durchdrücken, sondern ja, mit den Spielern arbeiten.
Da geht es einfach um einen individuellen Blick jeweils, ne, auf die Leistungsfähigkeit, aber auch die Potenziale. Was mir so im Kopf immer rumschwebt, ist, gerade wenn wir bei dem Thema sind, und du hast jetzt Hospitation schon angesprochen, ganz spannendes Thema. Ich glaube, über 25 Hospitationen schon gemacht, ne? Da kommen wir genauso im Laufe der Folge nochmal detaillierter dazu, wie deine Arbeitsweise und deine Tätigkeitsfelder auch als sportlicher Leiter im NLZ. Ich würde noch mal ganz gern kurz bei dem Thema bleiben, wenn wir jetzt sagen, okay, Fokus darauf, welche Stärken haben oder auch Waffen haben meine Spieler, wie kann ich sie am besten einsetzen, versus Mannschaften, die sich komplett nur am Gegner orientieren, um die Stärken des Gegners rauszunehmen. Inwiefern ist das möglich? Weil an sich klingt es ja erstmal nach 2 Gegensätzen. Du bist überzeugt, die besten Spieler sollen auf den besten Positionen spielen, ganz egal, was der Gegner macht. So ist es ja bei euch aber auch nicht. Ne? Also ich habe zum Beispiel das Spiel gegen Magdeburg gesehen, da habt ihr bei den Außenverteidigern dann ja auf einmal fußverkehrt gespielt. Es geht schon darum, immer wieder dann gerade, und kannst dir auch gerne mal erzählen, ob das im Profibereich dann einen größeren Unterschied macht als im Nachwuchsbereich, aber sich schon neben der eigenen Idee von Fußball und der eigenen Überzeugung von den Talenten auch ein bisschen auf den Gegner und deren Stärken einzustellen, oder?
Ja, auf jeden Fall würde ich da unterscheiden zwischen Jugend und Profibereich. Ich finde, im Jugendbereich geben wir grundsätzlich oft viel zu viel vor. Also ich möchte da keine Gegneranalyse haben, weil ich glaube, dass die Challenge, die dann der Spieler im Spiel erfährt, durch die unterschiedliche Herangehensweise des Gegners, diesen Prozess durch Erfahrungen zu erleben und dann zu reflektieren und eben auch mal zu sagen, okay, welches Problem hat dir der Gegner jetzt gestellt? Weil das ist für mich auch ganz klar, mein Spielverhalten wird immer vom Gegner abhängig sein, weil sonst könnten wir 11 gegen 0 die ganze Zeit spielen oder ohne Gegner trainieren, und da bin ich kein großer Fan von, weil es für mich immer darum geht, mit dem Gegner halt zu spielen. Deshalb ist auch sehr entscheidend, dass die Spieler identifizieren, welches Gegnerverhalten erwartet mich denn in diesem Spiel. Trotzdem glaube ich, eben im Jugendbereich kann man auch mal zulassen oder sollte man auch zulassen, dass sie dann darauf reagieren, dass sie sich damit beschäftigen, dass sie es erfahren und dann das Ganze vielleicht halt auch mal im Nachhinein einzuordnen und nicht vorher schon die Lösung immer vorzugeben. Im Profibereich ist auch ganz klar, geht es darum, Ergebnisse zu liefern und zu gewinnen mit der Mannschaft, und dadurch rückt natürlich jedes Prozentpunkt in den Vordergrund, was man positiv beeinflussen kann, und dazu gehört auch eine gute Gegneranalyse. Trotzdem glaube ich, dass schon der Großteil der Arbeit bei der Entwicklung einer eigenen Idee liegen sollte. Und dann eben, wenn diese gefestigt ist, wenn die Spieler mit ihren Räumen spielen, wir hatten eben das Beispiel Miro Muheim, wenn ich dann eben sehe, okay, in diesem Spiel, so wie der Gegner agiert, macht es vielleicht oder gibt es mehr Sinn, im Zentrum immer wieder aufzufüllen oder eben eine breitere Positionierung zu halten. Das sind dann so kleine Details, wo man eben die Spieler darauf vorbereitet, was der Gegner vielleicht auch für Möglichkeiten ergeben kann. Und Magdeburg, glaube ich, war eine sehr spezielle Spielweise durch das mannorientierte oder Mann-gegen-Mann-Spiel gegen den Ball. Und da ist es aber auch gar nicht jetzt so sehr nur auf Magdeburg, sondern grundsätzlich diese Challenge, was mache ich, wenn eben eine Mann-gegen-Mann-Situation entsteht. Und da helfen aus unserer Sicht viele kleine Details. Und da haben wir versucht, uns auf ein paar Dinge festzulegen, um vielleicht nicht den Gegner zu überraschen, sondern besser in unsere Stärken auch da wieder reinzukommen. Weil wir haben mit Ransford Königsdörfer im Sturm gespielt, der eben sehr schnell ist. Und wenn eine Gegner so hoch und aggressiv presst, entstehen Räume hinter der letzten Linie. Und wie kriegen wir ihn in diesen Raum rein? Und dafür waren die Außenverteidiger ein Mittel, was in der einen oder anderen Situation auch mal funktioniert hat.
Du hast jetzt eben auch das Thema Erfahrung machen angesprochen, dass man als Jugendtrainer auch oft diesen Kontrollwahn, den man vielleicht hat, dass man im Spiel irgendwie alles unter Kontrolle haben will und dann Lösungen schon vorweg gibt und immer wieder auch den nächsten Pass coacht und so, also richtig übertrieben jetzt gesagt, dass das aus deiner Sicht kontraproduktiv ist, weil die Spieler einfach diese Erfahrung selbst machen müssen, selbst reflektieren, okay, war das jetzt gut so, was war nicht so gut, was können wir ändern? Du hast jetzt so viele Profispiele ja schon, auch durch die Zeit bei St. Pauli ja auch, dann auch die Zeit bei Basel, auch wenn sie kürzer war. Dazu die ganzen Erfahrungen als Jugendtrainer bei Eimsbüttel und auch als sportlicher Leiter. Wenn du jetzt mal zurückblickst an deine ganzen Traineranfänge, was würdest du sagen, was hat sich am krassesten verändert?
Ja, wahrscheinlich die Perspektive auch genau das. Also natürlich als junger Trainer möchte man irgendwie ja dann auch Trainer sein oder das, was man am Anfang damit verbindet, nämlich irgendwie den Spielern helfen. So, man denkt, man hilft ja dann in jeder Situation. Und trotzdem muss ich aber auch ganz klar sagen, ich war jetzt noch nie der Trainertyp, der so kontrollierend, perfektionistisch irgendwie versucht hat, alles vor dem Spiel vorzubereiten, dass die Spieler böse gesagt zugetextet werden und keine eigenen Entscheidungen mehr treffen. Ich glaube, das war mir schon immer wichtig, auch zu dem, zum Beginn. Ich würde sagen, der größte Unterschied ist für mich, dass ich extrem viel dazugelernt habe, in der Spielerperspektive zu denken. Also du hast es angesprochen, in Basel war eine sehr kurze Zeit und trotzdem eines der wichtigsten Kapitel in den letzten Jahren, weil ich Spieler trainieren durfte, die wie Calafiori jetzt bei Arsenal oder Dan Doy in Bologna, Tiano Barry in Villarreal und noch viele andere auch einfach auf einem absoluten Top-Level, dass einige in der Champions League dabei sind und sich mit diesen Spielern auszutauschen. Aber auch in der St. Pauli-Zeit war es einfach immer cool, auch die Spieler einzubeziehen, sie zu fragen, wie schaust du auf diese Situation, wenn wir Video zum Beispiel gemacht haben oder auch auf dem Platz. Und da glaube ich, kann man als Trainer einfach unglaublich viel lernen, weil ich jetzt selber nicht das Glück hatte, auf dem Niveau dann zu spielen und da zuzuhören, den Perspektivwechsel einzunehmen, hat mir eben sehr geholfen. Wenn du nach den Unterschieden fragst, dann glaube ich, ist das der größte, dass ich immer wieder erstmal schaue, okay, wie hat der Spieler vielleicht auf diese Situation geschaut und was war seine Intention? So, weil häufig von außen ist das immer sehr einfach, dann drauf zu schauen und das zu bewerten. Und wenn man die Spieler fragt, dann doch immer ganz interessante Perspektiven dazukommen.
Was meinst du mit interessante Perspektiven? Ist es dann teilweise einfach so, dass man als Trainer mit einer gewissen Vorstellung und Ideologie dann an der Realität scheitert oder dass manche Spieler dann auch eher sich manche Dinge nicht zutrauen und man darüber durch das Gespräch dann eher dahin kommt, sie auch dahin zu bringen? Oder was meinst du damit konkret?
Ja, konkret können das also ganz unterschiedliche Situationen sein, aber ich hatte das bestimmt auch mal, dass ich gesagt habe, boah, warum spielst du den Ball jetzt nicht in die Tiefe, ne? So, und dann sagt er zu mir, ja, schau mal, wo ich gerade hinschaue, so, ich habe auf der anderen Seite irgendwie was wahrgenommen, dann habe ich einen Kontakt mehr genommen und so wie ich zum Ball stand, so konnte ich ihn nicht mehr in die Tiefe spielen oder ganz einfach, ich habe es einfach nicht gesehen, so, also ist eine super Lösung, aber in dem Moment war ich halt auf was anderes fokussiert. Es kann auch mal sein, dass es irgendwie eine Connection zum Mitspieler ist, die so nicht passend war oder wo der Spieler mir dann erzählt, was er da für Optimierungsbedarf sieht. Ganz oft hat es aber auch was mit dem Freilaufverhalten zu tun, mit Räumen, die der Spieler ja bewusst vielleicht auch geöffnet hat, dass ein Mitspieler da reinkommt und dann die Situation eine andere ist. Und solche Situationen meine ich eher auf Wahrnehmungs- und Entscheidungsebene, die man vielleicht einfach nur durch den Blick von außen anders interpretiert hätte, wenn man einfach nur direkt in die Erklärung reingegangen wäre. Und deshalb glaube ich, es ist immer gut, erstmal zu verstehen und einfach die Meinung auch des Spielers aufzunehmen.
Ich habe ein Zitat von dir im Kopf noch, habe es auch gerade noch mal rausgesucht. Das heißt, wir im Trainerteam sind davon überzeugt, dass die Beziehungsebene zu den Spielern stimmen muss. Sonst kannst du inhaltlich machen, was du willst, es kommt einfach nicht an. Mich würde mal interessieren, jetzt gerade in den letzten Monaten, wie viel Prozent deiner Arbeit sind inhaltlich, also damit meine ich Gegneranalyse, Vorbereitung, taktische Dinge versus Einzelgespräche, Führung, Teamführung, Einzelspielerführung?
Boah, das ist gar nicht so einfach, das jetzt in eine Prozentangabe zu geben. Trotzdem glaube ich, ein Großteil der Zeit geht in individuelle Gespräche, geht darin, eben den Spieler zu verstehen, zu sprechen über das Spiel, über die Verbindung zu den Mitspielern, sie abzuholen, was verschiedene Entscheidungen angeht, sie abzuholen, warum wir vielleicht auch eine bestimmte Herangehensweise im Training haben. Also als klassisches Beispiel, wir haben jetzt die Netto-Trainingszeit bei uns bei den Profis deutlich erhöht und einfach auch auf schnellere Übergänge gesetzt. Und das kann ich jetzt als Idee haben und sie versuchen umzusetzen. Wenn dann die Spieler in der Trinkpause sich Zeit lassen und ich dann so einen Stress erzeuge von draußen, dann kriegt man das sicherlich auch durchgedrückt. Aber bei uns haben wir versucht, eben so Head of Trainings sozusagen mit einzubeziehen aus der Mannschaft, wo Davy Selke auch eine sehr wichtige Rolle eingenommen hat. Und wenn man bei uns beim Training zuschaut, dann läuft Davy von einer Übung in die andere und scheucht die anderen Mitspieler mit. Und ich glaube, da kann auch kein junger Spieler sich noch groß Zeit lassen, wenn er sieht, dass Davy da halt voran marschiert. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Man hat Ideen als Trainer und man kann dann sie durchdrücken. Ich glaube aber daran, und das ist mit diesem Zitat als ein Teil auch gemeint, dass wenn eine Beziehungsebene da ist, wenn vielleicht auch das Warum geklärt ist, dann ja die Spieler einfach viel offener dafür sind, verstehen und selber Dinge regeln. Und da gibt es sicherlich noch viele weitere Beispiele für.
Netto-Trainingszeit hast du angesprochen, habe ich mir auch aufgeschrieben. Und da würde ich ganz gern mal tiefer reingehen, so ein bisschen in deine Ausbildungsphilosophie. Ich weiß nicht, Ausbildungsphilosophie, würdest du da unterscheiden zwischen Nachwuchs- und Profi-Training?
Ja, auf jeden Fall. Und wie ich vorhin auch gesagt habe, so je nach Kontext, je nach Mannschaft. Also ist jetzt nicht so, dass ich auf dem Laptop irgendwie eine Ausbildung, Trainings, Spielvision fertig habe und die rauspacke und dann einfach auf die Mannschaft übertrage, sondern klar gibt es Dinge, die immer gelten so und die man versucht Schritt für Schritt in jeder Mannschaft irgendwie dann auch zu integrieren. Aber da versuche ich schon sehr auf die Besonderheiten einzugehen der jeweiligen Mannschaft.
Was sind so die wesentlichen Faktoren, die dir wichtig sind? Ich habe zum Beispiel auch gelesen, Netto-Spielzeit im Training erhöhen, das hast du jetzt ja eben auch gesagt. Liegt ja auf der Hand, mehr Ballkontakte, mehr Ballaktion. Das ist der große Vorteil da, oder?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, muss man immer auch verstehen, was treibt jetzt den jeweiligen Menschen an. Und bei mir wird sich, glaube ich, nie ändern, dass ich erstmal einfach einen sehr entwicklungsorientierten Ansatz habe, daran glaube und einfach auch Freude daran habe, Spieler weiterzuentwickeln. Und gehe gleichzeitig mit einer Haltung rein, dass jeder Spieler auch besser werden möchte, auf jede Art und Weise natürlich unterschiedlich, aber dass wenn ich es schaffe als Trainer oder wir als Trainerteam, den Spieler mitzunehmen, ihnen Dinge aufzuzeigen und zu begeistern für den Weg, den wir halt gehen wollen, dass auch jeder Spieler diese Offenheit hat. Und ich muss wirklich sagen, bisher habe ich auch einfach noch keinen Spieler erlebt, wo ich sage, boah, der war jetzt komplett verschlossen dem gegenüber, sich weiterzuentwickeln. Klar hat man einen Guido Burgstaller anders abgeholt als einen Omar Mamouche jetzt beispielsweise damals und die Motivation ist vielleicht für bestimmte Details eine andere, aber grundsätzlich gehe ich erstmal mit diesem Menschenbild an die Sache halt heran und deshalb ist so Spielerentwicklung etwas, wofür ich halt brenne, wo ich mir Gedanken zu mache und das Zweite ist, dass ich einfach Training liebe, also ich genieße wirklich jede Minute auf dem Platz. Ich glaube da einfach mit allem, was ich habe, dran, dass man über Training extrem viel entwickeln kann. Dann sind wir wieder bei diesem Thema Spielerentwicklung. Und das beides in der Kombination ist für mich ein Riesenpfeiler der Arbeit, wo ich mich einfach auch die letzten Jahre viel mit beschäftigt habe. Plus eben diesen Themen, was ja die Führung einer Mannschaft oder auch die Beziehung zu einzelnen Spielern angeht. Und du hast jetzt über die Netto-Trainingszeit gesprochen. Also wenn wir über jetzt als ein konkretes Beispiel dann das Training nehmen, dann klar, dann sind mir da bestimmte Sachen wichtig. Ja, ich habe einfach über die letzten Jahre und gerade die Zeit in Portugal und Spanien, Frankreich, die hat mich sehr geprägt bei den Besuchen. Einfach einen sehr spielorientierten Ansatz, Probleme über das Spiel so darzustellen, dass ja die Spieler selber implizit Dinge erleben und dann sich damit halt auseinandersetzen oder Lösungen finden selber, man sie mit denen dann wieder bespricht und das Training, eine Intensität im Training, ich möchte einfach in jeder Aktion möglichst spielnahes Verhalten haben. Was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet Spielnähe, dass ich eben einen Gegner dabei habe, möglichst auch in Gleichzahl bin, was nicht bedeutet, dass ich natürlich vorbereitend auch kleine Spiele verändern kann, aber immer wieder es auch schaffe, in kleinen, mittel, großen Feldern in spielnahe Situationen zu kommen. Und Spielnähe bedeutet für mich halt eben auch, dass ich keine 5 Minuten Trinkpause habe, weil die bis auf die Halbzeit im Spiel eigentlich auch nicht vorkommen, sondern dass es immer wieder schnell weitergeht und im besten Fall auch kleine Überforderung im Training ist, was die Intensität und die Anzahl an Aktivität und Aktionen gibt, dass darüber einfach die Handlungsdichte erhöht wird und die Spieler vorbereitet in die Spiele gehen und darüber auch eine Anpassung und Entwicklung stattfindet. Darüber hinaus glaube ich sehr daran, dass alle individuellen Themen oder viele individuelle Themen auch über den Spielkontext am besten entwickelt werden. Also wir haben beim HSV im Nachwuchs damals so den Spieler innerhalb der Mannschaft und des Spielkontextes entwickeln, so als Hauptsatz gehabt, was eben bedeutet, dass ich ja auch in der Mannschaftseinheit sehr viel den Spieler individuell coachen kann, ihm vielleicht kleine Aufgaben mitgebe. Innerhalb des Spielkontexts bedeutet für mich dann eben möglichst bei 100% Spielintensität. Und ja, das wären jetzt vielleicht mal so ein paar Einblicke.
Ich habe auf jeden Fall mal gesammelt, all die Punkte, die du jetzt skizziert hast. Wir gehen da auch dann in Folge 2 nochmal detaillierter drauf, wenn wir auch noch mehr den Fokus auf die Nachwuchsausbildung legen. Denn so Punkte mit Netto-Trainingszeit, auch was ich gelesen habe, dass ihr erst ab der U12 anfangt mit NLZ-Teams, ab der kommenden Saison oder ab dieser Saison schon, ne? Das basiert ja auf Studien auch immer mehr. Ich glaube, Alexander Nuri war zumindest der zum ersten Mal für die breite Öffentlichkeit davon geredet hat, über verschiedene Dinge anzustoßen und. Da hat sich viel verändert. Mich würde jetzt aber nochmal, um gerade bei der ersten Folge noch ein bisschen mehr in diesem Profifokus drin zu bleiben, interessieren. Lukas Kwasniok war hier in dem Podcast auch mal zu Gast und der hat gesagt, der war auch Jugendtrainer ja beim KSC und im Vergleich zu seiner Tätigkeit als Profitrainer geht es halt darum, mehr die Spieler besser aussehen zu lassen, als sie zu machen. Und konkretes Beispiel, er sagte, als Florent Muslier bei ihm noch gespielt hat, war ein wesentlicher Faktor einfach nur ein Detail, dass er, wenn er die Bälle tief in die Gassen steckt, nicht flach, sondern leicht anschippt, dass er immer über diesen Fuß kommt. Das sind ja Detailfragen, wo man, glaube ich, jetzt bei einem D-Jugendspieler eher nicht anfängt. Wie siehst du dieses Thema? Kannst du die Spieler im Profibereich noch deutlich verbessern? Durch Details oder durch grundlegende Dinge? Oder ist da gar nicht mehr so viel möglich?
Also erstmal glaube ich, dieses besser aussehen lassen des Spielers ja auch eine starke Parallele ist zu den Spieler in seinen Stärken oder in seinen stärksten Räumen dann auch einzusetzen und die Mitspieler dafür zu sensibilisieren, dass der Spieler eben auch in seine bestmöglichen Aktionen kommt, weil es so den Teamerfolg erhöht. Und zu der zweiten Frage, ich habe eine felsenfeste Überzeugung darin, dass egal in welchem Alter im Profibereich jeder Spieler noch sehr große Schritte nach vorne machen kann. Und trotzdem gibt es sicherlich als Unterschied auch zum Nachwuchsbereich ein Entwickeln, ja auch immer wieder in der Startphase ein Scheitern zu Beginn mit sich bringen kann, wo man eben schon auch in der Verantwortung dann als Trainer-Team ist, sich zu überlegen, passt das in die aktuelle Phase der Mannschaft und auch des Spielers rein oder lasse ich den Spieler jetzt länger besser aussehen und bringe ihn noch nicht so außerhalb seiner Komfortzone und warte damit noch ein bisschen. Aber über eine gewisse Dauer bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder Spieler, und das sind eigentlich auch alle Erfahrungen, die ich bisher so gemacht habe, dass da große Entwicklungsschritte auch möglich sind.
Muss sich, um einen Spieler besser machen zu können, ich meine, ohne den Spieler geht es nicht, er muss sich ja am Ende muss besser werden. Als Trainer geht es ja vor allem um die Hilfestellung. Aber ist ein Schlüssel zum Erfolg, die Motive eines Spielers zu kennen?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es geht immer damit los, wenn man individuell auch führen möchte, und das ist mir sehr wichtig, da, weil jeder Mensch einfach anders ist, den zu verstehen und eben zu wissen, wie kann ich ihn abholen, wie kann ich ihn zur Bestleistung bringen. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte. Das hat sich sehr schnell bei mir in meiner Trainerlaufbahn, sag ich mal, entwickelt, dass ich mir Gedanken mache, wenn ein Spieler irgendwo anders schon mal besser performt hat, als er das dann in der Phase tut, wo man selber mit diesem Spieler arbeitet. Weil es dann für mich immer damit losgeht, dass ich mich als Trainer auch hinterfrage und sage, okay, warum kriege ich es aktuell nicht hin, dass der Spieler seine Bestleistung abruft? Und natürlich gibt es da ganz unterschiedliche Gründe, privat, Karriere, technisch, warum das der Fall ist. Aber ich glaube, wenn man sich eben Gedanken macht, okay, wie holt man das Maximum aus jedem einzelnen Spieler heraus, dann kommt man nicht drum herum, sich Gedanken zu machen, was motiviert ihn, was treibt ihn an, wie kann ich ihn kitzeln, wie kann ich ihn fordern, wie kann ich aber auch ihm ein gutes Gefühl geben, dass er mit voller Selbstüberzeugung in sein Spiel reingeht. Und das, ja, habe ich auch verschiedene Fortbildungen oder mich auch in meiner Masterarbeit damals sehr mit beschäftigt, so individuelle, situative Führung. Aber trotzdem, glaube ich, ist es etwas, das eine ist die Theorie irgendwie dazu, das andere ist das Fühlen und das, sagen wir mal, die Beziehungsebene, die man dann hat mit dem Spieler und darauf zu reagieren und Signale entsprechend zu deuten. Und da wird man aber auch immer wieder falsch liegen, glaube ich, weil man als Trainer ja auch oder als Führungskraft generell dazu neigt, so wie man selber ist, das Ganze dann auch auf die Spieler zu übertragen. Also das ist immer die Gefahr, dass man den Spieler versteht, der halt näher an seinen eigenen Motiven dran ist, als den, der einfach sehr verschieden ist. Aber ich glaube, das ist unsere Challenge, das nicht dem Zufall zu überlassen, sondern da auch möglichst genau an die Sache ranzugehen.
Alright. Wir sind fast fertig mit der ersten Folge, aber Abschlusskategorie gibt es seit dem letzten Gast, seit Jonas Scheuermann, dem Co-Trainer von Brighton Hove Albion, den ich zum ersten Mal gefragt hatte, abschließend zu Folge 1. Was ist denn dieser eine Tipp, dem du dem früheren Loic, dem Traineranfänger, geben würdest oder auch jedem anderen Traineranfänger oder generell Trainer, den du ihnen einfach mitgeben würdest? Tipp klingt ja auch immer so hochtrabend, kann auch einfach irgendeine Erfahrung sein.
Ja, ich glaube, das ist oft, wenn ich jetzt auch beim ETV mal vorbeilaufe und irgendwie bei einer Trainersitzung bin, den Tipp, den ich am Ende häufig gebe, ist einfach maximal offen zu sein als Trainer für neue Dinge und eben von jeder Person, von jedem Training, von allem, vielleicht auch außerhalb des Fußballs. Ich mag es auch gerne, wenn unser Pressesprecher mal in einer Sitzung ist, ihn einfach zu fragen, wie sein Blick auf die Dinge waren, weil man einfach von jeder Sache lernen kann. Und da würde ich mal sagen, also der frühere Loic, wie du es genannt hast, vielleicht dann ja, doch eher gemeint habe, ja okay, da warum muss ich das jetzt irgendwie da noch machen oder dann aus dem Gespräch relativ schnell raus ist und vielleicht nur sich dafür interessiert hat, was irgendwie gerade so mein Lieblingsfeld war. Ne? So, und ich glaube aber, man kann von überall extrem viel für sich mitnehmen.
Alright. Klingt sehr spannend und genau da setzen wir dann auch gleich weiter bei Episode 2 an, bei Teil 2. Loic, an der Stelle schon mal vielen Dank. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und bleibt dran. In der nächsten Folge, eine Woche später, geht es vor allem dann nochmal tiefer rein, das Thema Hospitationen. Ein Thema, was mich sehr umtreibt, weil ich das in meiner Zeit als Trainer quasi nie gemacht habe. Und aber auch von immer mehr lese und höre und auch Erfahrungen höre, wo ich denke, das ist einfach so geil, einfach mal über den Tellerrand hinauszugehen. Und bei dir, Loic, bin ich unfassbar gespannt, was du eben aus den vielen Ländern, wo du warst, erzählst. Ne? Weil wenn du als Trainer kannst du ja hospitieren, einfach im Nachbarverein, beim nächsthöheren Verein, im NLZ und. Aber ich glaube, du hast da in den anderen Ländern, wo einfach andere Ausbildungssysteme ja dann teilweise drin sind, auch weil die Grundstrukturen anders sind, allein schon Thema Schule, gibt ja einen riesen Rahmen vor. Habe ich auch in früheren Podcast-Folgen schon mal öfter drüber gesprochen. Da geht es dann in der nächsten Folge weiter. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.